Letztens bin ich schweißgebadet aufgewacht. Ich hatte, mir ging es schlecht. Ich sage jetzt muss ich sterben. Ich habe es verpasst. Ich habe das Jubiläum verpasst. Wir haben das Jubiläum verpasst. Am 29. Mai 1999, das war vor 20 Jahren, am 29. Mai 2019, da bin ich schweißgebadet, weil ich es gespürt habe. Ich habe es förmlich gespürt und wir haben es verpasst. Ist das eine gute Sache, wenn man Jubiläen verpasst? Ich weiß es nicht, aber ich war erschrocken über mich selbst und über das Leben und über die Zeit, die vergeht. 20 Jahre radiofrei auf Sendung und wir haben es nicht gefeiert. Und jetzt stehen wir da und müssen, wollen, dürfen weitermachen. Ich freue mich sehr, dass Jochen Fasko da ist, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, und Marie Baumann, sie ist die Programmkoordinatorin. Und Marie, bist du auch schweißgebadet aufgewacht, als du festgestellt hast, wir haben 20 Jahre Jubiläum verpasst, oder ist das eigentlich Wumpe, Rille, egal?
Also genau an dem Tag bin ich vermutlich, ich kann mich nicht erinnern, ganz normal aufgewacht. Vielleicht auch, weil ich damals einfach noch nicht dabei war. Ne? Also ich bin schon lange hier, wenn ich neuen Leuten, die ins Radio kommen, erzähle, wie lange ich hier schon Sachen mache, erschrecke ich manchmal selber. Aber 20 Jahre schaffe ich dann doch noch nicht, dass das irgendwie eine Zahl ist. Ja, das geistert hier manchmal rum. Manchmal so 6 Monate vorher, oh, da müssen wir was machen und so. Und plötzlich ist es dann übermorgen und ja.
Jochen Fasko, schön, dass Sie da sind. Was haben Sie denn 1999 gemacht am 29. Mai? Wissen Sie das noch? Sind Sie so?
Ich bin wahrscheinlich auch schweißgebadet aufgewacht, aber nein, natürlich nicht. Übrigens feiert man 25, da denkt man dran und das finde ich auch gut. Aber jetzt haben Sie gute 4 Jahre, um nochmal in Ruhe zu schlafen und dann langsam zu überlegen, was man mit 25 macht. Ich würde sagen, da macht es auch Sinn, vielleicht gerne auch mit unserer Unterstützung bei 25 Jahre. Das ist schon ein Akt und in einer Stadt 25 Jahre auch Meinung mitzuprägen, Menschen zu informieren, das ist eine Leistung. Und deswegen schon mal für die 20 Jahre Glückwunsch, aber auf die 25 Jahre Feier freue ich mich, hoffe, dass ich dann dabei sein kann.
Wieso, und das muss man den Hörerinnen und Hörern erklären, braucht es eigentlich so jemand wie Sie, eine Thüringer Landesmedienanstalt, eine Zulassung? Sie haben jetzt die Zulassung für die nächsten 4 Jahre mitgebracht, die wir gleich übergeben. Wieso braucht es das im Jahr 2019 überhaupt noch? Also Rezo kann eigentlich loslegen, der macht ein Video, was die Republik erschüttert und macht so ein bisschen also Spaß und Freude, macht auch Informationen. Jeder kann eine Zeitung rausgeben, alles Mögliche, ein Podcast. Wieso braucht man eine Rundfunkfrequenz oder Lizenz, eine Zulassung, um auf UKW senden zu dürfen?
Das ist fast ein anfüllendes Thema, aber ich versuche es in der Minute zu erklären, weil wir auch schon gerade bei Rezo und so diese Debatte jetzt führen und auch schon bei den Kronk-Videos oder anderen Geschichten, die im Netz sind, wir immer wieder die Debatte führen, braucht es überhaupt noch Lizenzen? Wir sind übrigens da relativ liberal als Landesmedienanstalten, aber der Gesetzgeber ist da schon sehr streng und sagt auch zu Recht, finde ich, aus gerade bestimmten Gründen, die Großen müssen auf jeden Fall und sollten weiterhin Lizenzpflichten haben. Der Grund ist, in der Geschichte zu sehen, jetzt mal ganz weit zurück, Goebbels und Co., die hatten mit Volksempfänger und dem frühen Fernsehen die Massen quasi auch manipulieren können. Man hat erlebt, und wir erleben es ja heute, und das ist ja auch leider in Übersee zu erkennen, wie große Politiker Medien nutzen und zu ihren Zwecken nutzen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht, wenn man sehr reich ist, vielleicht sich mal einfach eine ganze Reihe von Sendern kaufen kann, dass man eine bestimmte Regeln einhalten muss, Jugendschutz, aber auch Werberecht und so weiter, keine politische Werbung, außer ganz begrenzt vor Wahlen und so weiter. Und dafür, für ganz mächtige, große Sender, Rundfunk, früher natürlich Fernsehen und Radio, aber auch übrigens im Videobereich, also im Web-TV-Bereich, bei Audio macht man das nicht, braucht es Lizenzen und Radio frei, wenn die nur für, keine Ahnung, 3 Leute senden würden, geschenkt. Aber sie haben eine Macht, eine Meinungsmacht und sie sind, also finde ich auch ganz gut, deswegen auch ein gut Stück an Regeln gehalten und das steht in dieser Lizenz drin nicht mehr.
Marie, wir haben eine weite Meinungsmacht. Ist dir das bewusst, wenn du täglich, wenn du auf Sendung gehst und das Programm planst, du machst ja Programmkoordination, ist dir das bewusst, dass wir, oder glaubst du das auch, dass wir eine Meinungsmacht haben?
Ja. Also ich glaube, es hat, also für Radio Frei und für generell freie Radios oder so lokale Radios, die mit ehrenamtlichen Redakteurinnen und Redakteuren arbeiten, hat es irgendwie so beide Seiten. Zum einen machen wir Programm für Leute, die das hören. Also ich habe schon den Anspruch damit, was ich persönlich mache oder auch was wir generell hier redaktionell machen, dass wir irgendwie Themen aufgreifen, die in unserem Fall vielleicht in anderen Medien nicht so stark vertreten sind, also marginalisierte Themen, Leuten Stimmen geben, die sie sonst eben nicht so gut äußern können. So, das ist das eine und damit würde ich schon sagen, sind wir in der Meinungsbildung beteiligt. Auf der anderen Seite machen wir aber auch Radio also für uns selbst, das klingt so ein bisschen blöd, aber wir sind so ein partizipatives Projekt. Also hier wird nicht nur Radio gemacht, wir machen noch ganz viel anderes. Und es ist eben auch für die Menschen eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, ihre eigene Medienkompetenz zu stärken. Ne? Also dadurch, dass ich hier stehe, keine Ahnung, ich hatte heute Frühsendung, habe über das Talstraßenfest gestern berichtet. Damit habe ich mich natürlich dann auch auseinandergesetzt. Ne? Also ich habe nicht nur was für die Hörerinnen und Hörer gemacht, sondern auch für mich und habe mich da wahrscheinlich weiterentwickelt. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Du bist aber eine von 170 Leuten, die hier arbeiten und das ist ja auch ein Durchmarsch, ein Durchfluss. Also ich kann dir gar nicht erzählen, wie viele Menschen in den letzten 20 Jahren eigentlich hier waren. Da haben dann manche Leute sich entschieden, professionelle Medien zu machen, andere haben was ganz anderes gemacht. Es ist auch so eine Orientierung, so ein Durchlauf, Erhitzer oder Abkühler, was auch immer, aber es sind ja viele Menschen hier. Jetzt sind die 20 Jahre, ich will gar nicht über die 20 Jahre reden, da kriege ich ja gleich wieder Gänsehaut oder Gruseln, was auch immer. Wir wollen jetzt über die nächsten 4 Jahre reden, aber auch ein bisschen über die letzten 4 Jahre. Da hat sich ja einiges getan. Seit dem 1. Juni 2015 dürfen wir, machen wir, wollen wir ein Vollprogramm machen. Das war ja schon eine Zäsur und da haben wir vor 4 Jahren, Fasco, Sie erinnern sich, haben wir auch eine freudige Übergabe gemacht. Das war schon was. Also die Vollfrequenz, die Zulassung für ein Vollprogramm. Da haben wir uns mit einer Zulassung beworben, auch mit einem Programm. Hat das denn alles so geklappt, wie wir uns das damals in unseren kleinen Köpfchen ausgedacht haben?
Natürlich nicht. Also es kann gar nicht klappen. Ne? Wir saßen davor, in dem ganzen Jahr davor haben wir uns darauf vorbereitet. Ne? Also alles, was drumherum ist, aber auch das Programm selber. Wir haben gedacht, okay, wir haben jetzt Vollfrequenz, dann wohl, wenn das alles so gut geht, was machen wir da? Was wollen wir eigentlich? Wie soll unser Programm aussehen? Wie soll es aussehen nach außen? Es soll irgendwie schon eine Logik in sich tragen. Und wie ist es auch für uns gut? Ne? Wir hatten vorher, war die Frequenz geteilt, da gab es noch den offenen Kanal Funkwerk. Und da hatten wir am Nachmittag niemals die Chance, außer am Wochenende an einem Tag, irgendwie was zu machen. Ne? Gerade für Kinder und Jugendliche, die aus der Schule kamen, das war immer so ein Ding, wo wir dachten, das wäre irgendwie richtig gut, wenn die zu ihrer Sendezeit Live-Sendung machen könnten. Oder wir sehen es jetzt ganz klar, seit der Radiocontainer wieder steht, da geht so unheimlich viel am Nachmittag, den wir halt früher nicht hatten. Ne? So schön draußen in der Sonne und dann Live-Interview, Live-Gespräch als Sendung. So, das waren so Sachen, wo wir dachten, das wäre es echt, wenn wir so einen ganzen Tag hätten. Auch die Vernetzung zwischen Früh- und Abendredaktion. Ne? Wir hatten hier immer gefühlt so ein Loch. So, ne? Wir haben bis 13 Uhr, glaube ich, gesendet und dann, klar, wurde hier im Radio weitergearbeitet, aber bevor es wieder live weiterging, war es abends und dunkel. So, und das ist jetzt nicht mehr und wir hatten uns große Pläne gemacht. Viel davon ist auch tatsächlich passiert und funktioniert sehr gut. Andere Sachen haben nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, aber das war, also würde ich mal behaupten, uns vorher auch klar. Und da sind wir jetzt so nach den 4 Jahren auch tatsächlich dabei, mal wieder groß drauf zu schauen, also eine große Programmevaluation zu machen. Wie genau das passiert, müssen wir uns noch überlegen, weil eben, du hast es schon gesagt, es sind hier irgendwie über 160 Leute, die ganz verschiedene Ansprüche haben, ganz verschiedene Herangehensweisen, Arbeitsweisen. Und diese Heterogenität finde ich auch gut. Also ich finde, die müssen wir beibehalten und das ist so ein bisschen der Spagat, wird jetzt.
Könnte man so beschreiben, dass es alles im Fluss ist und dass man seinen Frieden damit machen muss oder dass es sogar gut ist, dass alles in Bewegung ist, weil eben ständig in den letzten 20 Jahren, aber auch in den letzten 4 Jahren Leute kommen und gehen, es immer wieder von vorn losgeht und es immer eine ständige Dynamik ist. Wäre das so ein schönes Bild, so ein wirbelndes Wesen?
Würde ich ja sagen. Ich habe das selber auch lernen müssen. Ich glaube, das geht hier allen so, die hier eine ganze Weile dabei sind. Es ist eine Diskussion, ein Gespräch, man kommt auf ein Thema und ich denke mir, Moment, das hatten wir doch schon vor 3 Jahren. Da haben wir doch genau das Gleiche erzählt. Das kann doch nicht wahr sein. Haben die Protokolle nicht gelesen oder weiß ich nicht. Aber es ist total selbstverständlich. Es kommen neue Leute dazu. Gewisse Themen werden immer wieder besprochen werden und es wird sich trotzdem dann was verändern. Es ist ja kein Kreislauf, der immer wieder von vorne anfängt, sondern es verändert sich und so kann auch das Radio nur funktionieren, würde ich sagen.
Könnte man die Parallele zur Gesellschaft ziehen, dass Demokratie auch immer wieder neu erarbeitet werden muss oder diese Vorstellung von Gesellschaft, wie Menschen miteinander agieren und umgehen, dass die Regeln, die Vorstellungen, die Werte immer wieder neu erarbeitet werden müssen? Ist das so eine, wäre die Parallele okay?
Na, wir sind ja hier nicht außerhalb der Gesellschaft.
Ach so.
Wir sind ein Teil und quasi auch ein bisschen Spiegel. Wir können es ein bisschen anders oder es ist ein bisschen übersichtlicher, habe ich das Gefühl. Obwohl auch manchmal denke ich auch wiederum nicht mehr. Aber na klar, es ist am Ende sind das genau ähnliche Prinzipien, die da laufen.
Ja. Also ein heterogenes Ding, ein Lebewesen, was es wert ist zu erhalten, am Leben zu erhalten und zu füttern und dass das weiter hier rumspringt?
ich würde mich sehr darüber freuen. Ich weiß nicht, was ohne wäre.
Erstmal die nächsten 4 Jahre kann man sagen, sollte es leben. So, also in den nächsten 2 Jahre wird es auch finanziert. 4 Jahre dürfen wir senden und es braucht eine Zulassung. Herr Fasko, jetzt sind Sie dran. Sie, und nicht nur Sie allein, aber die Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt hat uns das Vertrauen gegeben. Sie haben das jetzt schriftlich mitgebracht. Wir dürfen, sollen die nächsten 4 Jahre weiter senden. Aber nicht einfach so, sondern da steht schon was drin in dem Papier. Wenn Sie es zusammenfassen müssten, was würden Sie sagen, was ist der Deal, was ist die Vereinbarung, die wir jetzt eingehen, wenn Marie Baumann die Zulassung übernimmt?
Ja, erstmal haben Sie sich beworben, wir haben ja ausgeschrieben. Die Medienanstalt hat, und ich darf das auch nochmal sagen, mit einem kleinen Blick zurück, Riesenrespekt an Radio Frei, an alle Macher hier, aber auch an die, die bei Radio Funkwerk waren. Wir waren ja früher als Landesmedienanstalt Träger dieses offenen Kanals und es hat auch Schmerzen verursacht, zu sagen, lieber ein Vollprogramm mit einem Sender und dafür gehen wir quasi mit diesem Thema zurück und haben Funkwerk dann leider beendet, aber wir haben auch gewusst, was wir dafür kriegen. Einen aktiven Sender mit, und das haben sie auch gestaltet, mit ganz vielen auch neuen Nutzer, die bei Radio Funkwerk waren. Und so gesehen Respekt. Und wir haben ja in allen Städten, wo Bürgerradio sind, die ersten 3 waren jetzt ganz frisch in Erfurt, in Weimar und auch in Saalfeld ausgeschrieben, ganz offiziell, haben gesagt, gibt es Leute, gibt es Initiativen, die Interesse haben, Radio zu machen. Die bekommen eine gewisse Summe Geld, das steht da auch mit drin. Die bekommen auch eine Lizenz für, das braucht man einerseits für die Radio machen, aber auch für UKW braucht es dann die Zuweisung. Und das steht auch damit drin. Und das haben sie sich erfolgreich dann auch verdient. Sie haben überzeugt mit ihrem Konzept. Die Versammlung, da sitzt, das ist ja wie so ein Parlament. Da sitzen über 30 Leute, Männer, Frauen drin, aus ganz Thüringen, die die Gesellschaft widerspiegeln, haben am Ende gesagt, Chapeau. Also uns hat Radio Frei überzeugt. Und wir haben dann entsprechend auch die Lizenz ausgefertigt, die wir jetzt gleich übergeben. Da steht aber noch mit drin, sie müssen die Gesetze beachten. Sie können hier nicht anfangen, keine Ahnung, abends um 10 oder auch später vielleicht extreme pornografische, weiß jetzt nicht, Inhalte zu machen. Sie können auch keine politische Werbung machen und wem auch immer hier liebesdienerisch als Partei über den Tag irgendwie zu aufrufen, eine Partei zu wählen. Sie müssen auch zugangsoffen sein. Menschen, die hierher kommen, sie sind öffentlich finanziert, sollen hier kommen dürfen und bei Ihnen in den Redaktionen oder auch in den offenen Sendeflächen auch Radio machen dürfen. Und sie müssen an bestimmte Regeln sich halten, auch zum Beispiel Werbung ist hier nicht, also Sie können nicht sagen, kauft Milka, oder andere Sachen, natürlich auch Suchard oder Lind. Und ich bin also der Meinung, das ist schon ein tolles Konstrukt, da muss man auch wissen, was da erlaubt ist. Und man muss sich auch mit beschäftigen. Und am Schluss haben sie eine Verantwortung. Wir als Aufsicht, wir schauen alle paar Jahre mal drüber. Wir machen das übrigens auch so, dass wir wirklich mal eine ganze künstliche Woche uns anschauen. Der Montag von vor 7 Wochen, der Dienstag von vorletzter Woche, der Mittwoch von vor 4 Wochen. Und dann sehen wir, was ist ihr Programm und wie machen sie das. Und sie bekommen ja in aller Regel beste Zeugnisse. Und sie kriegen ja auch übrigens letzter Satz von den Zuhörern und Zuhörern, auch den Zuspruch. Sie haben ja gerade bei den letzten 4 Wochen, machen Untersuchungen der Reichweite, 30.000 Leute hören Radio Frei. Kennen Sie einen Blog, der so stark ist? Kennen Sie, und Sie werden, da ist noch nicht mal das Internet dabei. Also Sie sind gehört, Sie werden gehört, und wenn Sie dann auch noch entsprechend die Menschen überzeugen, das auch noch in ganz Deutschland übrigens auch weiterzugeben, da kann man nur sagen, wirklich Respekt und klasse und weiter so.
Dann übergeben wir mal das Ding, das heißt Arbeit, Verpflichtung, auch eine gewisse Verantwortung für dieses Ding, für diesen Sender. Marie, kannst du kurz umreißen noch, was die nächsten 4 Jahre, in der Zulassung steht da noch was drin, wird sich programmlich was ändern oder ist das so ein Teil der ganzen, der Philosophie, dass sich das Programm dynamisch ändert?
Ja, also inhaltlich ändert sich's. Das, was wir in dem Antrag und damit auch in der Zulassung jetzt drin haben, ist das grobe Programmschema. Da geht es nicht um einzelne Sendungen, sondern so um Formate, wann die wo laufen und auch um die Zeiten, die Redaktionszeiten, in denen, was Herr Fasko eben schon meinte, gemessen wird, eben wie wir unseren redaktionellen Anteil irgendwie erfolgreich oder weniger erfolgreich oder wie auch immer verwirklichen können. Und wir haben minimale Änderungen vorgenommen in diesem Schema jetzt für die nächsten 4 Jahre. Wir haben die offene Sendefläche, die eben schon angesprochen wurde, am Sonntag ein Stückchen verschoben und eben die Redaktionszeiten. Ansonsten ist es im Großen und Ganzen so geblieben, weil wir immer noch, wie auch vor 5 Jahren mittlerweile, als wir uns das Schema ausgedacht haben, der Meinung sind, dass es so gut und dass es innerhalb des Schemas dann immer wieder Veränderungen gibt. Das ist völlig normal und natürlich viel kleinteiliger als 4 Jahresplan. Abläufe. Mhm. Ja.
Ich kann dich jetzt nicht überreden, die Zulassung nicht anzunehmen. Das wäre, oh, das ist schon eigentlich zu spät, oder? Wir haben den Rubikon überschritten.
Könnte man das machen? Könnte man
natürlich. Sie können die sogar zurückgeben. Wir entziehen die auch teilweise. Das gab schon Sender in Thüringen, die haben die Lizenz wieder weggenommen bekommen. Also es ist schon so, dass man auch was hat. Das ist wie ein Führerschein. Mhm. Und da kann auch schon mal passieren, dass jemand sagt, hey, du hast irgendwelche Regeln übertragen, wobei das in aller Regel auf andere Ebene gelöst wird. Übrigens, ich habe eins vergessen, ich habe es ja sehr gelobt, aber zu Recht finde ich, die Stadt Erfurt kümmert sich auch sehr stark darum, dass Mittel herkommen, dass, weiß nicht, ob er Bausewein in seiner, hoffe ich, in seinem wohl auch hoffentlich notwendigen, ist in der sehr notwendigen Rekonvaleszenz und seiner hoffentlich baldigen Rückkehr, das jetzt gerade hört, aber die Stadt kümmert sich ums Geld, gibt ihnen auch ein paar Euro. Ich bin auch gerade dran, mit Herrn Dr. Ritter, Bereichsleiter in der Landesmedienanstalt, zu allen Bürgermeistern zu fahren, mit dem Land zu reden, damit wir entsprechend langfristig gesehen eine Finanzierung sichern. Mhm. Wir wollen nämlich, das Geld wird ja immer weniger, weil die Kosten steigen und die Rundfunkgebühr bleibt ja gleich. Ja. Und wir müssen schauen, dass wir irgendwie 2 Jahre sind gesichert und wir werden es schon hinkriegen, aber ich bin guter Dinge, aber wir müssen wirklich dafür sorgen, dass eine Trias von Landesmedienanstalt und zwar überwiegend und Land und Kommune entsprechend unterstützen. Ich glaube, das kriegen wir hin in vereinten Kräften, aber das ist schon auch ein Lob, weil hier in Erfurt läuft das sehr gut und in anderen kann man auch noch einiges nachlegen, nur als kleine Ergänzung noch dazu.
Wir machen jetzt die Übergabe, die ganz offizielle.
Ich raschel mal.
Und wir hören ein paar Takte Musik für Toni, die anderen und dann übergeben wir das ganz offiziell. Danach reden wir weiter über die Medienpolitik. Marie, du nimmst das Ding mal in Empfang und dann müssen wir weitersehen. Ne?
So machen wir das. Und ich würde mich an der Stelle auch verabschieden. Wir haben draußen jetzt redaktionelles Austauschtreffen. Das passt ganz gut. Quasi eine Vernetzung aller Redakteurinnen und Redakteure. Vielleicht für den Moment.
Und Dankeschön nochmal an alle, die das machen. Also nur ohne die 170 Leute wäre gar nichts. Da wären wir ein Nichts. Ja? Das sind ja die, die eigentlich radiofrei ausmachen. Danke, Marie. Hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Auf sich selbst hören, da muss man erstmal eine Meinung haben. Meinungsbildung. Wir haben über Meinungsbildung gesprochen. Können Meinungen gebildet werden? Wie bildet man sich überhaupt eine Meinung? Und wie entsteht überhaupt das Bewusstsein der freien Willen? Das ist natürlich Kommunikation. Es ist das A und O. Und Radio ist ein Kommunikationsmittel, aber ist es noch das Kommunikationsmittel? Wird Radio, diese Idee, Audio, irgendwann mal sterben? Sind wir das gute alte Dampfradio? Das frage ich einen Mann, der für Medien zuständig ist, nämlich Jochen Fasko. Wir haben jetzt gerade die Zulassung, Lizenz übergeben, feierlicher Akt und so weiter. Wir hatten auch ein bisschen Spaß. Aber trotzdem, das, was wir da jetzt gerade zelebriert haben, ist das ein Auslaufmodell, diese Idee, ich habe ein Gerät und empfange Audio. Ist die Idee von Radio nicht schon tot?
Also ganz ehrlich, für mich ist Radio sowas wie ein, auch hier in diesem Raum, ein unsichtbarer, weiß ich nicht, weißer oder rosa Elefant. Einer, der immer da ist, der uns den ganzen Tag begleitet, ein etwas, was wir gar nicht mehr sehen, aber wenn es nicht mehr da wäre, würden wir wirklich sagen, da war doch was. Also ich bin absolut sicher, um die Frage zu beantworten, dass Radio, Audio sowieso, dass Radio eine große Zukunft hat, auch unsere Untersuchungen zeigen das. Das Fernsehen zum Beispiel beim Informationsverhalten der Menschen immer noch ganz wichtig ist, aber danach sogar steigend Radio ist. Wir haben eine große Radio- und Audionutzung. Natürlich ist es so, dass Radio sich ändert, weil in der Medienwelt ist eins beständig, nämlich der Wandel. Und wir sind mit Sicherheit in 10, 15 Jahren bei ganz neuen Formen, wie wir ja Inhalte, die zu uns fliegen werden, wie wir die ja konsumieren und uns informieren werden. Es wird auch noch natürlich ganz normales Radio geben, wie wir das heute kennen, aber es wird zunehmend so sein, dass die Streams, die gerade junge Leute stark nutzen, dass nicht bloß auch im Radio, auch im Fernsehen ändert sich das gerade, dass die Art und Weise, wie wir vielleicht Themen, die uns interessieren, gebündelt auf uns zulaufen und dann über Podcasts oder andere Formen.
Lassen Sie mal den Schritt davor gehen, weil es geht ja um die Begriffe. Die Sprache muss ja eindeutig sein. Radio oder Hörfunk und Fernsehfunk. Was meinen Sie, wenn Sie von Fernsehen sprechen? Was meinen Sie, wenn Sie von Hörfunk reden? Reden Sie da, also ich kann mir einen Podcast alles zusammenstellen, ich kann mir meine eigenen Playlists machen, auch mit Informationen, dann mache ich mein eigenes Radio. Meinen Sie ein kuratiertes, lineares, live ausgestrahltes Programm mit Hörfunk oder was meint das? Also mir geht es darum zu verstehen, wie der Kulturwandel stattfindet und was wir eigentlich, wenn wir über Radio oder über Hörfunk oder Fernsehfunk reden, das ist ja schon fern, das ist ja aus der, was das bedeutet.
Also wir können es am besten, danke für die Nachfrage, das macht es auch nochmal klarer, vielleicht wenn ich es versuche am Fernsehbeispiel zu bringen. Wir sehen es an uns selbst. Wir haben ein Gerät oder viele Geräte, die in der Lage sind, irgendwelche Bewegtbilder, meistens haben wir die auch bei uns, Bewegtbilder zu empfangen. Trotzdem ist für uns Fernsehen eine Form von Unterhaltung, von Information, auch vielleicht im Kreis unserer Lieben. Und das ist in aller Regel das, was wir noch als bisher Lineares, also kuratiert, haben Sie gerade gesagt, da sitzt ein Programmmensch, der sagt, wir wollen das da haben und dann in die Uhrzeit. Das ist das Normale. Aber immer mehr, und das erkennen wir beim Fernsehen auch ganz besonders mit Netflix oder Amazon Prime und anderen, immer mehr, auch Ältere greifen auf Mediatheken zurück, gehen auf Internetstreams zurück, schauen Serien im Stück, haben ganz anderes Nutzungsverhalten. Also da verändert sich auch damit Fernsehen, und nicht wenige sagen ja, dass das Fernsehen von heute sich sehr stark reduzieren wird auf weniger Kanäle. Ist übrigens auch eine Forderung der Politik. Ihr müsst, ihr öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel, ihr müsst euch etwas neu aufstellen und müsst auch vielleicht bestimmte Sender, die ihr jetzt gerade habt, in Frage stellen. Und auf der anderen Seite werden wir zu Hause vielleicht gar nicht mehr in 10, 15 Jahren, beim Tatort gibt es noch eine Ausnahme, aber sagen wir mal mit dem Beispiel die Anstalt oder andere Sachen, um 22 Uhr, weiß ich jetzt nicht, 15 gucken, sondern sagen, ach ja, die ist ja heute wieder, dann schaue ich mir die heute Abend mal irgendwann an. Also wir sind nicht bloß in unserer ganzen Lebensgestaltung, auch in der Frage, wie wir kommunizieren und miteinander umgehen, sehr anders geworden, sehr viel unabhängiger, nicht mehr an bestimmte Geräte vielleicht gebunden, an bestimmte Zeiten gebunden, und wir, weil jeder schickt mittlerweile eine WhatsApp, wann er das will, und sagt dann dem anderen, was er ihm mitteilen möchte, und wann ruft wirklich noch jemand konkret an, um mal eine Viertelstunde zu plaudern. Und ähnlich ist es beim Fernsehen, da ändert sich gerade was. Das Glück des gerade öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist hier übrigens, dass die Nutzer mit diesem Medium älter werden, und die Älteren, vielleicht gehöre ich auch dazu, wobei in dem Verhalten beim Fernsehen gilt es nicht, aber die Älteren sind in der Regel sozialisiert auf, ich sag mal, 20, 15 Tagesschau, 21 und so viel, heute schon und so weiter, und nutzen dann lineares, normales, in Anführungszeichen, Fernsehen.
Mhm. Das heißt, das Ereignis, dass ich das Gefühl habe, das strahlt jetzt jemand live aus. Das geht ja auch bei Podcasts, es geht ja auch bei Dingen, die jenseits von FM, also von UKW, von Kabel, dass das möglich ist. Einfach im Netz kann ich ja Dinge auch live streamen. Es wird ja immer einfacher. Und ich frage mich manchmal, wohin letztlich die Reise geht. Ob das der Live-Charakter das Wesentliche ist, ob das Journalistische, das vertrauensvolle, seriös Journalistische der Fall ist oder das Wesentliche, oder was ist es?
Ganz ehrlich, auch bei der Rezo-Debatte merken wir das. Was wir erwarten, oder nee, anders, nochmal einen Schritt zurück. Was wir brauchen für eine funktionierende Demokratie, bin ich völlig überzeugt, es sind Menschen, die sich die Themen anschauen, die wir auch dafür bezahlen müssen, auch ein Riesenproblem, wenn es um Journalismus im Netz geht. Die Menschen, die sich Dinge anschauen, sich eine Meinung bilden und mir ihre Meinung sagen. Viele geht es genauso, können gar nicht diese Dinge überblicken in der Masse. Und mir aber auch gleichzeitig übrigens auch sagen, da ist meine Meinung, aber hier sind die Fakten. Also Journalismus. Und es braucht für Demokratie Journalismus unbedingt, und zwar, heute sagt man oft Qualitätsjournalismus, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil sein soll, weil das wäre kein Journalismus. PR ist für mich kein Journalismus. Und den Journalismus, den finden wir jetzt übrigens an vielen Ecken und Enden. Im Netz hat er leider noch kein Geschäftsmodell gefunden. Und bei Bürgerradio ist er zum Glück gesellschaftlich finanziert. Was ein Glück. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es gerade viele Debatten, und eine Partei verlangt sehr stark, das zu hinterfragen, und findet es zu groß, was dort ist. Die müssen mit Sicherheit auch ein Stück sparen, aber ich bin sehr froh, und wir brauchen als Menschen, die demokratisch miteinander in Diskurse und in Streit kommen wollen, wir brauchen ja Institutionen oder auch Menschen, Akteure, denen wir vertrauen. Qualitätsmedien dort zu finden, ist dann das Selbstverständliche. Und wenn wir das haben, dann können wir auf das aufbauend, ich sag mal, den Streit ausüben, in Anführungszeichen, den positiven Streit, Entscheidungen treffen und dann eine Gesellschaft nach vorne bringen. Und dafür wird es immer irgendeine Form von Übertragung brauchen. Und ich bin, ob mir jetzt, keine Ahnung, der Tom Buro über einen Podcast was sagt, wenn ich ihn jetzt toll finden würde, oder Carsten Rose über Erfurt betreffend oder Thüringen betreffend, über irgendeine Form von Bürgerradio oder von Bürgernetzen mich darüber informieren. Ist mir völlig egal. Am Schluss interessiert mich seine Meinung. Ich schätze ihn. Ich weiß, dass er seit Jahren bei Carsten Rose zum Beispiel seit Jahrzehnten diese Stadt betrachtet und sehr von ihnen kennt. Und dann kann ich zumindest für mich sagen, ich sehe es ähnlich, oder weil ich ihn vielleicht nicht mag oder auch schon oft widerlegt weiß, dass ich denke, nee, also das sagt er ja immer so. Und also es braucht wirklich Qualität, und wir versuchen also an das Medienanstalten hier auch übrigens mit Fortbildung, mit Unterstützung diese Dinge auch mit auf den Weg zu bringen. Aber vor allem ist es eine Aufgabe von jedem selbst, der sich mit hoher Verantwortung wie Carsten Rose und Tom Buro an ein Mikrofon stellt, ihre Aufgaben zu erfüllen. Mhm.
Der Öffentlich-Rechtliche ist ein hohes Gut, höre ich raus, dass das im Grunde wichtig ist und das ist ja nach dem Krieg nicht ohne Grund entstanden. Ist es wichtig, im Diskurs auch für den Öffentlich-Rechtlichen zu kämpfen oder dafür zu werben, obwohl einem nicht alles gefällt, was da läuft? Ist das so per se ein demokratisches hohes Gut oder könnte das auch weg?
Also wir haben Leute, die aus Amerika kommen, Professoren und andere, die sagen, wenn sie sehen, wie sich in Amerika zum Beispiel, in Nordamerika, das Mediensystem entwickelt hat, wo es nur um Quoten geht und um riesige Werbebudgets, dann ist das und auch die Gehetztheit dort und auch die Aufgeregtheit, dann ist das mit ein Grund dafür, dass sie das, was hier wir haben, sehr schätzen. Ob am Schluss, ich bin selbst, obwohl ich bei einer Landesmedienanstalt arbeite und auch für den privaten Rundfunk mich einsetze, auch für guten und engagierten, aber auch natürlich sich den Rechten bewussten, also den Pflichten und Rechten bewussten Rundfunk einsetze. Ich bin ein großer Fan auch von gutem, gemachten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich denke, das duale System braucht es auch. Ich habe in meiner juristischen Ausbildung im Medienrecht gelernt, so ein bisschen ist der private Rundfunk wie ein Ball, der auf einem Trampolin nur dann springen kann, wenn es auch da ist. Und das Trampolin, das ist die Basis, erstmal ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mhm. Und er muss sich wahrscheinlich noch viel mehr, als es bisher gemacht wird, ändern. Er muss sich modernisieren. Er muss auch ein Stück noch mehr auf Menschen zugehen, neue Formen finden. Aber das ist nicht meine Aufgabe zu bewerten. Aber die das kritisch sehen, die finden, und das ist das Entscheidende, sehr viel Widerhall. Und da braucht es also noch sehr viel Überzeugungsarbeit, dass am Ende ein Großteil der Menschen sagt, wie bei Bürgerradios, da kämpfe ich genauso, da werden öffentliche Mittel für etwas eingesetzt und das ist gut so.
Mhm. Sie haben ein Buch rausgebracht, das ist der Thüringer Landesmedienanstalt, in der Schriftenreihe Band 25, aktive Sicherung lokaler und regionaler Vielfalt. Jörg Ukow und Mark Kohl haben da geschrieben. Sie schreiben da über die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen der Förderung inhaltlicher Qualität in Presse, Rundfunk und Online-Angeboten. Nun ist jetzt die Frage, der Öffentlich-Rechtliche hat ja seinen Auftrag. Ja? Wer kann da noch mit tun? Können Landesmedienanstalten, können Landesregierungen, können öffentliche Förderung dazu beitragen oder sollten die sich da eigentlich raushalten, weil ja die Staatsferne geboten ist? Wie ist es mit der aktiven Sicherung lokaler und regionaler Vielfalt? Wenn Sie die Schriftenreihe Band 25 lesen, was haben Sie da gelernt?
Ich bin ganz schön dankbar für die übrigens wirklich nicht abgesprochene Frage, haben wir sowieso nichts abgesprochen, aber wir haben mit dieser Studie, finde ich persönlich, so ziemlich das Wespennest geöffnet, den Bienenstock oder wie auch immer. Da sind so viele Themen drin, die bisher sakrosankt gar nicht angeguckt worden sind. Darf man Medien fördern? Soll man sie fördern? Ja, denn beim Film machen wir das ja seit geraumer Zeit und mit wahnsinnigen Mitteln, auch in Thüringen. Darf man oder will man es nicht haben? Die Presse wollte nie irgendwelche Gelder haben. Jetzt ist teilweise schon Diskussion, fördert uns, weil wir können nicht mehr in die ländlichen Räume zustellen. Und ich sage, man kann nicht lokale Vielfalt als demokratisch relevant und notwendige für die Demokratie notwendige Sache sehen und auf der anderen Seite aber erkennen, dass dort Strukturen kaputt gehen. Ich habe vor 10, 12, weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Rose, vor 10, 12 Jahren gedacht, das Netz wird auch im Internet viel mehr lokale Blogger und andere Dinge hervorrufen. Da wird Tolles passieren. Was ist denn passiert? Es gibt die Marken des Analogen, die sich da rein verlängern und es gibt natürlich auch Mediatheken, auch von der Radio Frei und anderen. Das ist auch ganz toll und es gibt ein paar Blogger, aber es gibt kein Geschäftsmodell. Das heißt, am Ende brauchen wir gerade im Lokalen auch Strukturen, wo Menschen noch ihre Themen finden, nicht bloß über das Krämerbrückenfest oder den Faschingsumzug, sondern über den Stadtrat, über die Dinge, die wirtschaftlich passieren, warum in der Schule Schwierigkeiten sind, was da gerade passiert mit der Fusion von Kommunen. Wie soll ich mich denn darüber dann noch informieren, wenn vielleicht sogar die Zeitung nicht mehr analog kommen würde, was Gott bewahre, momentan, glaube ich, abgewandelt worden ist. Aber am Schluss haben wir mit diesem Gutachten versucht zu erklären, und einer der mit Autoren, Herr Kohl, hat mir mal gesagt, die Deutschen sind sehr, der kommt übrigens, glaube ich, aus Luxemburg, ist Professor in Brüssel und in Saarbrücken und ist ein toller Typ. Und der sagte, die Deutschen sind sehr stark paralysiert durch ihre Zeit von Hitler und auch danach der Diktatur. Und man muss schon sehen, in vielen europäischen Ländern gibt es gerade für lokale Strukturen Unterstützungen und auch übrigens Beteiligungen sogar von Kommunen. Das finde ich nicht so spannend, weil sie merken, ansonsten funktioniert es nicht. In der Schweiz zum Beispiel, in Frankreich auf der Fläche und so weiter. Und ich bin der Meinung, um es im letzten Satz zu sagen, Mittel in die Hand nehmen und es eine Einrichtung geben, wegen mir Landesmedienanstalten oder anderen staatsfernen Einrichtungen. Und die schauen, dass es dann wirklich auch dorthin geht, und zwar in einem fairen, sehr transparenten patentenoffenen Verfahren, dass am Ende die vor Ort, zum Beispiel lokale Fernsehmacher sind, Unterstützung bekommen. Dann haben wir eine Chance, die zu erhalten. Ansonsten wird es sehr schwer. Und lokales Fernsehen zum Beispiel ist am Ende nur noch ein Draufzahlgeschäft oder ist das Ergebnis von Mäzenatentum.
Also heißt, wir haben das Problem, diese schmale Gratwanderung staatsfern zu gewährleisten und auf der anderen Seite aber nicht alles dem Markt zu überlassen und da einen Weg zu finden. Der Öffentlich-Rechtliche versucht das ja, die Staatsferne, dadurch ist er gebührenfinanziert, es gibt eine gewisse demokratische Kontrolle, ob das alles so gut funktioniert, aber die Grundidee scheint mir erstmal sehr gut zu sein. Ähnlich würden Sie es bei dieser aktiven Sicherung lokaler und regionaler Vielfalt hinbekommen wollen, die Staatsferne beizubehalten, dass es keine Einflussnahme gibt, aber trotzdem sagen, wir müssen Infrastruktur, es gibt sowas wie Allmende, wir haben natürlich haben wir Schulen, Universitäten, wir haben Parks, wir haben die Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Das wird selbstverständlich vorausgesetzt, wenn man sagt, dass zum Menschenrecht, so zum lebenswerten Leben gehören auch eben lokale Medienstrukturen. Ist das so ein Gedanke, den man so weiterspinnen könnte?
Also was vielleicht, wenn man nicht in zwei Worten das Gutachten zusammenfassen darf, dann ist es keine Denkverbote. Genau mit diesem Spagat, Staatsferne zu sichern, freie Medien zu garantieren, Lösungen zu finden, wie wir am Ende Diskurse erhalten und Grundlagen für Diskurse. Ich wäre auch sehr dafür, bin auch total klasse, wir haben das zusammen mit der Staatskanzlei finanziert. Das ist auch nicht ganz gewöhnlich, weil dort genau die gleichen Gedanken gerade auch laufen und zu überlegen, was können Sie für Gesetzesvorschläge in die Länderkreise, aber auch in den Landtag hier in Thüringen geben. Und wir sind natürlich auch genauso gefragt und denken auch gerade darüber nach, können wir dort, wo zum Beispiel kein Lokalfernsehen, kein Bürgerradio. Wir haben ja in Nordthüringen, in Westthüringen, Mittel-Südthüringen Bürgerradio, ist aber nicht in allen Flächen. Mhm. Auch in Gera, ein Medienbildungszentrum, wo sich Leute auch sehr stark ausleben können. Wo können wir im Endeffekt vielleicht neue Ideen entwickeln mit Mikroradios oder Blogger entstehen und entwickeln können? Wie können wir Menschen, die Dinge machen wollen, Journalismus machen, unterstützen? Das ist in NRW passiert, nicht besonders erfolgreich, aber Sie merken, diese keine Denkverbote jetzt an dieses Thema gehen und nicht in 10 Jahren jammern, wie vielleicht bei den Bienen, wo jetzt sagen, wo sind sie denn? Ach, die lokalen Medien sind ein gutes Stück ja kaputt gegangen. Mhm. Naja gut, da wird ja mal irgendwas passieren.
Das heißt, wir müssen Dinge ausprobieren, Experimente wagen, sagen, das kann auch mal scheitern eine Option sein, dass man sagt, okay, dass eine DAB-Vorgänge hat nicht funktioniert, deswegen müssen wir das probieren. Das ist alles im Wandel. Keine Denkverbote heißt offen sein für Experimente, aber ein paar Grundprinzipien muss es ja geben. Das haben Sie gesagt, also staatsfern ist wichtig, dass es keine Einflussnahme gibt und dass es auch keine wirtschaftliche Monopolisierung gibt.
Also ja, ich habe auch zum Beispiel, letztens war Herr Talay bei uns und wir haben der Chef der Funke-Gruppe und ein sehr engagierter und auch, ich sag mal, in weiten Teilen innovativ mit seinen Leuten neue Wege begehender Mann und wir haben gesagt, wir können ja auch mal Modelle überlegen, wie wir gerade in einer Modellregion überlegen, wie Sie Ihre Zeitung, die Sie auch noch anbringen müssen, die Sie jetzt zurzeit noch sehr analog, bald noch mehr, viel mehr digital weitergeben wollen, wie wir gerade auch bestimmte Kreise und vielleicht auch bestimmte Zielgruppen, vielleicht auch ältere Menschen eher erreichen können und da Formen finden. Also wir sind mit allen im Gespräch und überlegen hier was, weil wir am Ende, was wir haben wollen, das ist auch unsere Aufgabe als öffentlich-rechtliche Landesmedienanstalt, wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, als eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Wir wollen auf jeden Fall mehr Vielfalt, sichere Vielfalt und dafür auch Demokratie und den Diskurs für die nächsten Jahre sichern.
Mhm. Dazu machen Sie Angebote, das heißt, Sie fördern Medienkompetenz, machen auch selbst Veranstaltungen, und, zum Beispiel die 9. Jena medienrechtlichen Gespräche, Sie reden über die digitale Gesellschaft. Das heißt, das ist auch ein inhaltliches Angebot, was Sie machen, um den Diskurs anzustoßen.
Ja, ich habe vorhin, das wollte Frau Baumann nicht unterbrechen, als es um das Thema Zukunft von Radio auch ging, gerne einladen Sie auch genauso und alle, die zuhören. Wir machen zum Beispiel am 28. Juni im Zughafen eine tolle Tagung, die geht 3-4 Stunden, ganz kompakt. Wie wird Radio, wie wird Audio die Zukunft sich verändern und die Zukunft bestimmen? Wir nennen es Audio-Freitag, Veranstalter sind der Antenne Thüringen, Landeswelle Thüringen, MDR Thüringen und wir haben es initiiert, die Landesmedienanstalt hier in Thüringen und ich bin sicher, dass wir übrigens danach noch eine tolle Preisverleihung mit Radio machen, eher so im kommerziellen Bereich aus ganz Mitteldeutschland. Also da kommt schon die Crème de la Crème aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch viele bundesweite Experten und wer da sich für diese Themen interessiert und wir machen viele, viele Veranstaltungen dazu, vergleichbare Sachen, auch für das Netz, auch bei dem Thema Blogger, auch die Frage von Influencern, der kann sich an die Landesmedienanstalten wenden oder bei www.tlm.de einfach mal nachgucken.
Sie haben das Wort PR-Journalismus angesprochen, oder PR. Das ist ja heutzutage schwer schwer zu unterscheiden und den Kanälen sagen, weil jede ja Verbreitungsmöglichkeiten hat und dann ist es schwer nachzuvollziehen, wie groß ist die Unabhängigkeit, ist sie überhaupt da oder bin ich jetzt einem gut gemachten PR-Menschen aufgelaufen? Wir erleben ja nicht nur im regionalen Bereich, dass Journalisten zu Pressesprechern werden, also wir sehen es bei der wunderbaren Stefanie Gerrissen, wir sehen es bei Daniel Baumbach, bei anderen, die aus Journalisten Pressesprecher werden und die wissen ja, wie das Geschäft funktioniert. Das heißt, da sind die Grenzen schwer zu ziehen. Bevor wir darüber reden, nochmal ganz kurz, Sie sind Jurist und wird da gesagt, die Medien sind die vierte Macht. Gehen wir mal die vier Mächte durch und ob es wirklich noch so ist, dass die vierte Macht tatsächlich noch eine kompakte Macht ist. Machen wir ein bisschen Staatskunde. Die ersten drei,
ja gut,
die ersten drei Gewalten.
Klar. Exekutive, Judikative und die Legislative. Also die Legislative setzt erstmal die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Beginnt in Deutschland zum Beispiel von dem Grundgesetz und dann ausgehend zu den jeweiligen Akteuren, die dann aktiv geworden sind, der Bundestag, also jetzt legislativ, dann gibt es die Gesetze, die werden ja dann auch umgesetzt werden, also exekutiert. Dafür ist dann die Exekutive. Das ist dann also die Regierungen mit ihren vielen, vielen
Verwaltung, alles,
Verwaltung
was
da, und so
was,
weiter.
Was das umsetzt, was
genau. Und dann kann es ja sein, dass der Bürger oder auch betroffene Konkurrenten, keine Ahnung, damit nicht einverstanden sind, wie es exekutiert wird oder auch vielleicht sogar, wie dieses Gesetz entstanden ist oder ob es in Ordnung ist. Und dafür gibt es dann die Legislative, also die Justiz. Und die muss dann entscheiden, im Zweifel sogar in Weimar, der Verfassungsgerichtshof oder in Karlsruhe muss oder EuGH und muss sagen, hier ist Schluss, das ist so nicht gemacht. Und das sind die drei und mehr gibt es eigentlich juristisch gesehen überhaupt nicht.
Aber die müssen schön getrennt, warum müssen die getrennt sein?
Ja, also wenn es so ist, wie es, die Gefahr hatten wir ja gerade in Polen oder vielleicht haben wir sie noch, ich weiß es nicht genau, aber wir hatten vor wenigen Monaten gegenüber von hier Radio Frei im Augustinerkloster eine Tagung mit dem Verfassungsgerichtsmitglied der ehemalige Huber, Peter Huber, der ehemalige Innenminister hier, der übrigens dann von der Exekutive zur Legislative gewechselt, zur Judikative gewechselt ist. Und er hat einen Vortrag gehalten über die Situation, unter anderem auch in Polen. Da war eine Dreiviertelstunde lang wirklich Stille, man hat die Stecknadel fallen hören. Wir waren auch geschockt, wie dort teilweise, man kann es übrigens bei uns auf der Mediathek, bei der TLM nachhören, wie dort teilweise verfahren wird. Nein, es muss getrennt sein. Wenn ich als Politiker ein Gesetz initiiere, vielleicht als Minister, der Bundestag stimmt dann darüber ab. Und ich könnte aber gleich wieder sagen, wenn einer dagegen klagt, nee, ich sitze ja auch dann irgendwie mit meinen Leuten oder wie auch immer im Gericht, wenn die Unabhängigkeit nicht gewährt ist, dann kippt das ganze System. Und wir Bürger werden nur dann auch akzeptieren, wie das läuft, auch teilweise Dinge, die gegen uns laufen, unsere Interessen. Wie wir wissen, am Ende ist ein Aushandlungsprozess passiert. Und wir brauchen für diese ganzen Fragen, übrigens auch bei Rezo und Co., wir brauchen Diskurse. Und zwar relativ unaufgeregte Diskurse. Wollen wir noch zum Beispiel, will jetzt nicht ablenken, aber wollen wir Meinungsmacht ganz stark haben? Wollen wir Regeln eingehalten wissen und so weiter? Und das ist in vielen Bereichen so, von Klima ja bis vielleicht zur Medienvielfalt. Und ich bin ganz sicher, dass das, wie es in Deutschland läuft und warum wir auch hier so eine, ja, teilweise ist es manchmal aufgeregt jetzt, aber in aller Regel sachliche und gute Staatswesen haben, ist den Verfassungsvätern und Müttern zu verdanken und auch denen, die am Schluss, nämlich wir alle, das auch akzeptieren und darin leben.
Das Staatswesen, hohes Gut, Demokratie, Rechtsstaat, die haben es eben schön plastisch beschrieben, die Gewaltenteilung ist ganz, ganz wichtig und wenn es sich schleichend auflöst, ist es eine Gefahr für die Demokratie, natürlich auch für die Meinungsfreiheit, die Unabhängigkeit der Presse, das ist ja diese vierte Macht, man sagt, die soll das eigentlich kontrollieren, ob die Gewalt Teilung da ist. Das ist ein bisschen unübersichtlich geworden, oder? Diese vierte Macht. Da kommen wir jetzt zum Thema PR. Was ist PR? Was ist Journalismus? Thema Pressesprecher und so weiter. Muss oder kann eine Landesmedienanstalt auch das im Auge behalten? Sozusagen, wenn jetzt, ich würde es wahrscheinlich, wenn ich Politiker wäre, auch so machen. Ich würde mir einen guten Journalisten holen, eine gute Journalistin und würde ordentlich PR für mich machen. Was brauche ich diesen öffentlich-rechtlichen, die Bürgerradio schon gar nicht und die Zeitung, naja, was soll's. Ich mache meinen eigenen Kanal, meine eigene PR, eigentlich clever, oder?
Also Sie sprechen genau das Problem an. Erstens bin ich nicht so der Freund zu sagen, dass es eine vierte Macht gibt. Sie ist faktisch schon da, weil natürlich ein Journalist, und wenn Sie jetzt irgendwas sagen würden am Radio oder wenn in der TA was steht, dann ist erstmal eine Riesenaufregung. Aber am Ende, finde ich, hat Macht braucht erst braucht Kontrolle, mhm. braucht, und das ist ja auch hier der Fall, aber braucht Verantwortung. Und ich glaube, dass viele, die sich als Journalisten sehen, natürlich auch das genauso leben, aber manche eben auch denken, ach, wir können ja mal hier mal was hochfahren, wir können hier eine Sache entsprechend heiß machen und wir können vielleicht auch ein bisschen Stimmung machen. Sodass am Schluss das vielleicht keine Macht ist, sondern es ist eine, das ist eine, das ist etwas, was eine andere Aufgabe, ein Auge, es ist eher ein Auge als eine Macht. Und also wenn es eine vierte, warum ist es aber die fünfte Macht ist, man sagt ja vorher, das wäre das Internet und wir alle, wir sind es. Also wir sind die, die im Endeffekt darauf agieren können. Wir sehen jetzt gerade in Hongkong, ich habe mich so gefreut, dass man dort aktiv geworden ist, war vor 4 Jahren dort, als die Regenschirmrevolution dort ein gut Stück, gerade die letzten Demonstrationen waren, dass dort Menschen auf die Straße gehen. Wir sind die, die Macht haben. Mhm. Und die anderen kriegen von uns geteilte Macht, nämlich die Exekutive, Legislative und Judikative. Und sie, die Medien, sie betrachten die Sachen und sie nennen sie und sie können sie auch mit Kommentaren versehen. Und wenn man ihnen zu sehr zuhört, ein Journalist kann ja relativ schnell irgendwas beschreiben, der dreht sich um, schreibt morgen vielleicht sogar über was anderes und dann hat man erstmal ein Riesenproblem. Also ich bin der Meinung, und jetzt komme ich auf die Frage noch, wir müssen wissen, wer hat Macht in den Medien, wem gehören Medien? Da gibt es von Seiten der Landesmedienanstalten Konzentrationsberichte. Wir haben Institutionen, die sich genau diese Dinge anschauen. Dann aber die Frage, wer ist eigentlich wer prägt unser Meinungsbild? Wir machen seit geraumer Zeit Medienvielfaltsmonitoren. Bei uns auf den Homepage zu finden, bei medienanstalten.de. Wir sind diejenigen, die am Ende sagen, wo sind die Machtkonglomerate? Und verbieten teilweise, wenn es um Lizenzen geht, weil wir dürfen natürlich auch einem Sender, selbst hier in Thüringen, wenn Antenne Thüringen sagen würde, ach, wir haben jemand, der will bei uns einsteigen und das geht rechtlich nicht. Vielleicht ist es dann eine Partei zum Beispiel.
Also die Funke Mediengruppe, wenn die jetzt sagt, oh komm, wir machen mal mit Antenne Thüringen, Landeswelle und Top 40 und dann legen wir mal los. Das wäre dann ein
Konzentrations- Sie sprechen da eine leicht durchbrochene Wunde an, weil natürlich Antenne Thüringen oder sagen wir anders, weil natürlich ein Verleger, der in anderen Bundesländern sich engagieren kann, auch bei Radio und Fernsehen. Und hier sieht, dass es hier strenger ist. Und das Gesetz seit Beginn, seit über 25 Jahren sehr, sehr streng ist und nicht geändert worden ist. Mit dem Grund übrigens, weil wir hier auch eine sehr, sehr einseitige, also einem Verlag bezogene Medienlandschaft haben. Nur ganz wenige in Südthüringen, die anderen gehören und noch so ein ganz bisschen was in der Nähe von Altenburg. Ist das schon so eine besondere Situation, auch von Meinungsmacht? Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, wir wollen nicht, dass die dann auch noch Fernsehen Beteiligung machen oder die Hörfunkbeteiligung, weil dann wäre im Endeffekt eine gewisse deutliche Unwucht drin. Ich bin der Meinung, man kann über alle kleine Ansätze reden, aber grundsätzlich sehe ich es ganz genauso.
Das heißt, die Konzentration Medienmacht ist das eine. Das andere ist natürlich die Wirtschaftsmodelle, die natürlich auch möglich sein müssen. Wir reden über die Medien für mündige Bürger. Das ist das, was ich rausgehört habe. Wenn ich mündig bin, medienkompetent, dann kann ich das hinterfragen. Dann kann ich Quellen hinterfragen. Dann muss ich Quellen hinterfragen. Dann muss ich die Frage stellen, mit welchem Interesse sagt der oder die was. Das heißt, Medienkompetenz oder mündige Menschen und Bürgerinnen und Bürger fallen ja nicht vom Himmel. Ja. Das ist ja, also das passiert ja immer wieder. Das heißt, es muss ja in den Schulen, es muss außerschulisch passieren. Diese Mündigkeit, manche gehen ja auch in die selbstverschuldete Unmündigkeit, das ist ja auch eine Entscheidung, sagen, mir doch egal, aber wo das herkommt, wäre nochmal eine andere Frage. Wie schaffen wir es, wie kann es eine Gesellschaft schaffen, mündige Menschen Erziehungskonzept ist ja auch wieder so eine Frage, aber wie wachsen mündige Menschen auf? Was braucht es dazu?
Ja, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, das treibt uns sehr, sehr um. Wenn dieses Thema Lizenzen und Aufsicht unser Brot- und Buttergeschäft ist als Medienanstalten, dann ist die Frage unter anderem von Medienbildung, digitaler Verantwortung, auch ethische Fragen. Was ändert sich gerade? Wie kann man auch Menschen dafür sensibilisieren? Das ist unsere Herzensangelegenheit. Und da sind wir sehr, sehr intensiv unterwegs. Wir haben Medienbildungszentren in Ostthüringen, hier in Erfurt. Wir sind mit vielen, vielen Leuten und wissen uns auch mit den Bürgerradios und anderen Akteuren in bester Gemeinschaft unterwegs und gehen vor allem in Schule, außerschulisch, immer stärker auf Eltern und Ältere zu. Gerade im Seniorenbereich lässt sich da vieles machen. Ich sage Ihnen aber ehrlich, mich treibt es deswegen um, weil ich glaube, dass wir brauchen noch ganz schön viel Gehirnschmalz dafür. Ich habe letztens in der Zugfahrt, gab mir ein Mitreisender, den ich ganz gut kenne, sein Handy und sagte, lies das mal, das ist doch dein Thema. Und ich habe das dann gelesen, das war ein etwas komischer Bericht, ging habe ich im Internet Sachen, keine Ahnung. Und dann sage ich, wer hat denn das geschrieben? Also ich habe das dann rausgekriegt. Ich, wer hat denn das geschrieben? Wer hat dir das eigentlich geschickt? Und sagte, weiß ich nicht. Ich kriege jeden Morgen kriege ich da so Nachrichten auf mein Handy und das, ja, ist doch ganz interessant. Ich sage, ja, aber du weißt nicht, wer das Artikel geschrieben hat, du weißt nicht, von wem er kommt und du nimmst das so für dich hin. Ich war ganz geschockt, weil es auch jemand ist, der nicht unwichtig ist. Und ich habe gemerkt, das ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Einstellung. Will ich wissen, wer mich informiert? Will ich wissen, ob das, was mich da irgendwie erreicht, von anderen finanziert ist? Im politischen, das war auch die Frage.
Ich kann es doch wissen. Also ich ganz kurz bei der Gedanken, den finde ich hochinteressant. Also in Zeiten, wo ein Mausklick, eine Suchfunktion, gucken, wer ist eigentlich Epoch Time, was mir da mal angeboten wird. Ja, ach, das sind die. Ja. Und wer kommt, was ist eigentlich das für ein Verlag? Es ist oftmals 3 Minuten Arbeit, um rauszufinden, wo das herkommt. Ja, aber,
also Herr Rose, letztens hat mir eine Freundin eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich soll Ihnen, bitte schick sie an alle deine Freunde weiter. Und in Erfurt würde das und das verkauft werden, Crack oder sowas verkauft werden. Und nicht in Erfurt, vor den Schulen stehen die und die und verkaufen das. Ich habe dann nur den Text eingegeben, das war eine Sache von einer halben Minute und habe gesehen, dass es ein Brief ist, der schon in ganz vielen Städten gelaufen ist von irgendwelchen Leuten, die vermutlich wollen, dass wir, ich will das Problem im Gegenteil nicht reduzieren, dass wir gerade Präventionsarbeit leisten müssen und viel mehr noch bei dem Thema Drogenproblematik. Aber ich habe ja gesagt, du, da will jemand anscheinend, dass wir ganz verunsichert werden. Und wenn ich es an alle schicke und du das an alle schicke, denk doch mal 3-mal drüber nach und guck mal nach, was da passiert. Sie war ziemlich, ich habe ihr das geschrieben, sie hat mir nicht wieder geantwortet drauf. Ich muss sie aber auch mal ansprechen. Aber ich habe gemerkt, man hat nicht diese Mühe. Wenn wir uns ein Auto kaufen, als Männer vielleicht, schauen wir uns 25.000 Hefte vorher an und lesen Testberichte durch. Wir gehen aber bei Dingen, die uns am Schluss unsere Meinung bilden, übrigens auch im Bereich Werbung, wenn es kommerziell wird, wenn uns Influencer, gerade junge Menschen informieren, wir gehen dazu unkritisch vor. Und das ist eine Sache, die muss man lernen, verstehen. Und Leute, die natürlich schon im Beruf stehen, die auch ganz andere Themen und Fragen haben, die ihr Leben bestimmen, die haben natürlich keine Lust mehr, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Das führt übrigens dazu, dass wir als Medienanstalten vor allem in Schule und außerschulisch sind, aber immer mehr überlegen müssen, auch vielleicht mit Partnern, vielleicht mit Bürgerradios, mit großen kommerziellen Sendern oder auch öffentlich-rechtlichen, wie man Medienbildung sehr schön verpackt, sehr ansprechend, vielleicht mal 5 Minuten vor der Tagesschau vielleicht mal irgendwann auch mit reinbringen kann, weil dann ist es so, dass wir die Menschen erreichen und sie ein Stückchen ja besser werden und schlauer und kompetenter.
Könnte man sagen, dass wir in einem Kulturwandel drinstecken, im Auge des Orkans und es wirbelt alles um uns rum und es wandelt sich, sagen die Medienkultur, und wir müssen schneller lernen, als eigentlich unser kleines Gehirn das in der Lage ist zu leisten. Sind wir in einem riesen Kulturwandel, kann man das so sagen, oder wäre das zu...
Also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt kein Medienwissenschaftler, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin jemand, der die Sachen positiv sieht. Wir haben mittlerweile, ich kann viele Freunde erreichen, ich kann Dinge kommunizieren, ich kann Dinge morgens konsumieren, ich lese mehrere Zeitungen, zum Beispiel elektronisch, die ich sonst, ich müsste ja dann irgendwie mal zum Supermarkt erst fahren und mir die kaufen, wenn ich mir nicht alle nach Hause liefern lasse.
Zeitungskiosk.
Ja, genau. Es gibt so viele Dinge. Ich bin in der Lage, also viele Sachen zu machen, die vorher gar nicht gingen. Ich habe natürlich, und das muss man sich klar machen, man muss seine Daten im Blick haben, man muss wissen, wem man welche Informationen gibt, man muss auch vielleicht ein bisschen schauen, ob man zu freizügig ist mit bestimmten Sachen. Aber am Schluss, denke ich mir, haben wir einen Wandel in der Arbeitswelt. Wir haben einen extremen Wandel in der Welt, in der Art, wie wir kommunizieren. Vorhin hatten wir es darüber, wie wir Unterhaltung und Information finden. Das ist, finde ich, erstmal positiv. Ich finde es total spannend. Junge Menschen können sich innerhalb von wenigen Tagen Friday for Future zusammenbringen. Das hätte früher ewig gedauert. Ich bin früher mal in Bonn demonstrieren gegangen mit 300.000. Das war eine riesen Akt, solche Demos zu organisieren. Und es geht heute so. Und deswegen glaube ich, das sind Sachen, die wir am Ende, wenn wir wirklich es betrachten und einen Strich ziehen, positiv sehen, die wahrscheinlich auch unsere Arbeitswelt, auch unsere Arbeitszeit reduzieren wird, auch verändern wird mit Robotik und KI, Künstliche Intelligenz. Aber wir sollten eher positiv damit umgehen und das versuchen wir auch zu vermitteln. Und es sollte auch Schule, jeder selbst, sich ein Stückchen an die Nase greifen und sagen, was kann ich positiv und negativ machen? Und wir sind eine Medienanstalt und eine Einrichtung, die das Repressive, also die Bestrafung, wenn da Fehler passieren, aber auch das Präventive und die Unterstützung auf der anderen Seite gleichberechtigt sehen.
wir haben heute den 17. Juni, was haben wir, den 17. Juni, vor 66 Jahren, vor 66 Jahren gingen Menschen im Ostteil dieses Landes auf die Straße. Sagen Sie eigentlich Zone Osten, ehemalige DDR, oder was sagen Sie zu dem Gebiet, für das Sie sich entschieden haben, hier zu wohnen?
Das ist Deutschland.
Ja, aber der Osten ist ja schon der Osten.
Also ich sage manchmal, das stimmt schon.
Wenn Ihre Kollegen aus dem Westen sagen, wieso arbeitest du im Osten? Oder
das ist eine spannende Diskussion, die ich ja gerade immer wieder jetzt führe, weil natürlich auch viele Debatten kommen nach dem Motto, ja, ihr seid ja irgendwie nicht weder das Richtige noch das Halbe, ihr seid so mittendrin. Die in den 90er Jahren, ich bin selbst 93 gekommen sind, die fühlen sich ja natürlich im Westen immer noch als Erklärer des Ostens und im Osten als Erklärer des Westens. Aber das wird wahrscheinlich nie losgehen. Aber für mich ist natürlich das, was ich hier gerade die
ewiges gehabt, Zwischenwesen
junge,
praktisch.
Junge, ja, also, ja, aber ist doch nicht schlimm, ich lebe damit ganz gut. Aber das, was hier ist, sind auch nicht mehr die neuen Länder, auch nicht die jungen Länder. Es braucht wahrscheinlich einen neuen Begriff dafür, aber eigentlich finde ich, ist es wahrscheinlich sogar das Deutschland, das ein gut Stück viele Fragen sensibler und früher klären muss und auch mit sich ausmacht, die erst noch in die alten Länder, da kann man es aber wirklich auch so bezeichnen, hinüberschwappen werden. Bin also so gesehen noch nicht so richtig schlüssig geworden, welcher Begriff richtig gilt.
Mhm. Proteste, also wir haben vor 66 Jahren die Proteste, die ja einen Hintergrund hatten, würde ich mal sagen, da war wirtschaftliche Unzufriedenheit, auch politisch und so weiter. Wir erleben jetzt wieder eine polarisierte Gesellschaft, Aggression, nicht nur in den Medien. Die Zeiten sind heißer geworden. Hätten Sie gedacht, als Sie hergekommen sind, 93, dass dieses Deutschland mal so entwickeln wird und dass wir mal so eine Polarisierung in der politischen Situation haben, dass die Parteienlandschaft zerbröselt. Wir haben noch keine französischen Verhältnisse, aber es ist ja möglich, dass die alte Bundesrepublik in ihrer Tradition so stirbt und was ganz Neues entsteht. Hätten Sie das gedacht? Wenn Ihnen das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, vor 30?
Also, wenn ich dort hätte bleiben wollen, und ich hätte genug Gelegenheiten gehabt, wo das sehr stark erstarrt war, da hätte ich das gemacht. Ich glaube, gerade das, was wir hier erlebt haben, dieser enorme Wandel, dieser Aufbau, diese tolle Aufbauleistung, Menschen, die super ausgebildet sind, die teilweise auch woanders dann arbeiten mussten, das mitzuerleben, aber zu sehen, dass auch wieder hier Dinge entstanden sind. Das ist schon, ich finde, 30 Jahre gefühlt fast schon, ist wirklich eine solche Dynamik, ein solcher Wandel, den manche Menschen natürlich viel, viel dramatischer und noch in ihren Auswirkungen auch schlimmer erleben, aber auch wieder andere, von denen die ich kenne, auch positiv erleben. Das ist schon so, dass ich glaube, wenn man seit bei mir jetzt 93 hier ist, dann ist das jetzt eigentlich Konsequenzen, die einfach diese Bewegungen, die einfach sind Kräfte frei, die spannend sind, die man aber, mein Gott, die man aber auch beherrschen wird. Und ich bin ganz sicher, dass wir der Entwicklung der Volksparteien war absehbar, dass wir spannende neue Kombinationen finden werden. Es wird nicht ganz so fest sein wie früher, was ja auch Vorteile hat. Man muss jetzt eine Partei 40 Jahre oder wie jetzt in Bremen, glaube ich 70 sogar, regieren. Also es soll schon so sein, dass man sich findet und dass man hoffentlich mit einem guten Diskurs und mit entsprechendem Hintergrund auch durch Medien verursacht Entscheidungen dann trifft, die Menschen dann auch tragen, dass man am Schluss das Gute für die Gesellschaft findet.
Vermeide es, in spannenden Zeiten zu leben, ist eigentlich ein blöder Spruch, oder? Also wir leben in spannenden
Gegenteil,
Zeiten.
Gegenteil, oder? Also ich muss ehrlich sagen, also wenn ich nicht das, was ich jetzt hier erleben dürfte und auch mitgestalten dürfte teilweise gemacht hätte, und ich hätte das natürlich jetzt theoretisch ist, ich würde mir einen Hintern weisen. Es ist ja so spannend und wir erleben so starke, interessante Zeiten. Und ich finde, wenn Menschen Gesellschaft gestalten sollen, dann müssen sie aktiv werden. Und das, was gerade bei Friday for Future oder in anderen Bereichen getan wurde, Artikel 13, da können wir jetzt auch abendfüllend drüber reden, oder Artikel 13, 17, wo ich merke, dass Menschen sich teilweise auch sehr schnell auf Dinge plötzlich einlassen und auf Themen, ohne sich so sehr zu hinterfragen. Aber das sind Sachen, das hätte man doch nicht geglaubt. So gesehen, wir haben eine spannende politische Zeit und ich bin sicher, das wird nicht weniger langweilig.
Abschließend, Herr Faske, woraus speisen Sie Ihre Energie, Ihre Motivation, Ihren Enthusiasmus? Also Sie sind ja immer ein Powerball, das ist ja Wahnsinn. Woher kommt die Motivation, die Energie? Was treibt Sie an?
Also jetzt war ich eine Sekunde sprachlos, weil ich es nicht so beobachte, aber was mich wirklich, im Jurastudium war es so, da gab es zwei Arten von Kolleginnen und Kollegen. Die einen wollten Karriere machen, natürlich will jeder, wollten vor allem Geld verdienen, die anderen wollten Dinge gestalten. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch gern, jeder wahrscheinlich von uns mehr Geld, aber und verdient auch gut und will gar nicht jammern, im Gegenteil, aber ich glaube wirklich, etwas gestalten zu können, Dinge auf den Weg zu bringen. Und das können sie ja nicht selbst. Sie können überhaupt nicht alleine irgendwas machen. Menschen zu finden, die vielleicht sogar zu begeistern oder zu überzeugen. Das ist was wirklich morgens Spaß macht, aufzustehen, wo man nicht fragt, auch wann ist heute Abend wieder Feierabend, ich kann mit dem Hund rausgehen, sondern wo man am Schluss vielleicht auf einen Punkt gesagt, eine bessere Gesellschaft und daran ein klein bisschen mitarbeiten dürfen.
Sagt Jochen Fasko, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Danke für die Zulassung. Vielen Dank auch. Danke, das ist Ihr Job. Naja, den kann man sicher möglicherweise aussuchen. Herr Fasko, danke, dass Sie da waren. Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute.
Danke.
Tschüss.